Ich fordere die ganze Bevölkerung auf, sich von der Terrortätigkeit zu distanzieren. Insbesondere den Dichter Heinrich Böll, der noch vor wenigen Monaten unter dem Pseudonym Katharina Blüm ein Buch geschrieben hat, das eine Rechtfertigung von Gewalt darstellt.
Mit diesen Worten attackiert 74 der CDU-Fraktionsvorsitzende und der spätere Bundespräsident Karl Carstens den Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll. Was er da sagt, ist mehr politische Instrumentalisierung als Kritik und wimmelt von Fehlern. Das Buch heißt nämlich »Die verlorene Ehre der Katharina Blüm«, nicht Blüm, und Heinrich Böll hat es unter seinem eigenen Namen veröffentlicht. Eine Rechtfertigung von Gewalt ist es natürlich auch nicht. Der CDU-Politiker hat den Roman also vermutlich noch nie in der Hand gehabt, geschweige denn gelesen. Dass er sich trotzdem dazu äußern muss, zeigt ganz gut, wie wichtig die Debatte um Terrorismus und Gewalt in den 70ern war und wie sehr es auch in die Kultur und den Medien hineinreicht.
Die Geschichte, die Böll erzählt, reflektiert das aufgeheizte gesellschaftliche und mediale Klima. Ein einziger Zeitungsartikel, nur ein paar Sätze eigentlich, gedruckt in großen Lettern und plötzlich ist das Leben eines Menschen ruiniert. Katharina Blüm, die Hauptprotagonistin des Romans, wird zur Projektionsfläche und zum Opfer einer sensationshungrigen Presse, die zwischen Wahrheit und Verdacht nicht mehr unterscheidet.
Die RAF in Hessen, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
In unseren bisherigen Podcast-Folgen haben wir uns mit der RAF und anderen linksmilitanten Netzwerken beschäftigt. Mit ihren Anschlägen, den Redaktionen des Staates und den gesellschaftlichen Folgen. Und in dieser Folge heute wollen wir uns mit der Rolle der Medien beschäftigen, denn die Geschichte der RAF ist ohne die Rolle der Medien nicht zu erzählen, geschweige denn zu verstehen. Das ist jetzt auch kein Sonderfall der RAF-Geschichte, sondern jede Form von politischer Gewalt und den Reaktionen oder Nichtreaktionen von Medien stehen in engem Zusammenhang, wie ihr heute erfahren werdet. Vor allem die Springerpresse und die konservativen Medien heizen damals die Stimmung an, mit Schlagzeilen, die ganze Biografien zerstören können. Wir sind eure Hosts, Lorenz Hoffmann
und Duschka Roth.
Und dieses Spannungsfeld schauen wir uns genauer an, am Beispiel von Heinrich Bölls Roman »Die verlorene Ehre« der Katharina Blüm und seiner Verfilmung. Es ist eine Geschichte über Terrorismus, Angst und Macht und darüber, wie Worte zu Waffen werden können.
Wir schreiben Mitte der 70er Jahre. Heinrich Böll gilt neben seinem Kollegen Günter Grass als wichtigster Schriftsteller und gewissermaßen moralische Stimme der Bundesrepublik. Und die Medienlandschaft, auf die er in seinem Buch Bezug nimmt, ist überschaubar. Das Fernsehen liefert nur ARD, ZDF und die Dritten. Und die Nation schaut abends Tagesschau. Die aktuellsten Meldungen gibt's im Radio. Und Zeitungen sind die wesentlichen Medien zur Meinungsbildung, weil sie die aktuellen Ereignisse vertiefen und aufbereiten. Es gibt damals im Grunde genommen zwei ziemlich klar abgetrennte gesellschaftliche Lager. Ein linksliberales mit SPD und FDP, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, und ein rechtskonservatives mit CDU und CSU. Und die Zeitungen lassen sich jeweils einem der Lager zuordnen.
Natürlich lesen die verschiedenen Menschen jeweils die Zeitung, die ihnen politisch in den Kram passen, können wir jetzt mal so sagen. Da gibt es die Süddeutsche und die Frankfurter Rundschau, die sind so ein bisschen linksliberaler ausgerichtet. Dann gibt es die Welt aus dem Springer-Konzert, die ist schon stramm rechte CDU. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist so ein bisschen die intellektuellere Variante für konservativere Menschen.
Das ist Hanno Balz, unser Experte für die heutige Folge. Er ist Historiker und forscht unter anderem zur Zeitgeschichte der Bundesrepublik, zur Geschichte sozialer Bewegungen und zur Mediengeschichte.
Und dann gibt es natürlich mit der Bild, die größte Boulevardzeitung Europas, ein Boulevardblatt. Das schnell gelesen wird, das lesen die Leute in ihrer Frühstücks- oder Mittagspause, macht ihrem Namen alle Ehre, sind viele Bilder drauf. Und natürlich, da es die Bild nicht im Abonnement gibt wie andere Zeitungen, so ist es halt bei Zeitungen oft gewesen. Also wenn wir jetzt diese Tabloid Press in England oder sonst wo sehen, ist es so, die Schlagzeilen müssen dich anschreien, damit du morgens vorbeiläufst am Zeitungsstand und sagst, gut, spannend will ich haben. Ne, weil du kriegst ihn nicht nach Hause geliefert. Also da muss was passieren auf der Titelseite, damit das Aufmerksamkeit erregt.
Oder wie es die Ärzte 2008 über die Bild singen. Und die besteht nun mal, wer wüsste das nicht, aus Angst, Hass, Titten und dem Wetterbericht. Die Bild-Zeitung ist das größte Boulevardblatt Europas. Schnell konsumierbar, mit grellen Schlagzeilen, die am Kiosk ins Auge springen. Und die gab es damals nicht im Abonnement, sondern man kaufte sie auf der Straße. Daher auch der Name Boulevard. Denn man läuft vorbei und dann kauft man sie, wenn es spannend ist und wenn es erregend ist. Das Medienhaus Springer, zu dem die Bild gehört, aber auch zum Beispiel die Welt, kontrolliert damals mehr als 40% des Tageszeitungsmarktes. Eine Enquete-Kommission der Bundesregierung, die sogenannte Günther-Kommission, stellt 67 in einer Untersuchung sogar fest, Springers Monopolstellung gefährdet ernsthaft die Meinungsfreiheit. Eine andere Bezeichnung, die man vielleicht kennt, ist auch das Revolverblatt. Das war eher despektierlich, weil über spektakuläre Kriminalfälle berichtet wurde oder so weniger spektakuläres, aber sensationslüstern geschrieben wurde. Also Skandale, Promis, Sex, Fußball und in der Zeit, über die wir sprechen, eben auch politische Gewalt und Terrorismus. Also alles, was so Empörung schürt und das Gefühl verstärkt, es wird immer schlimmer und niemand stoppt das.
Die Springer-Presse mit ihrer rechtskonservativen Ausrichtung und ihrer starken Parteinahme für Israel ab spätestens dem Sechstagekrieg 1967 ist von Beginn der Studentenbewegung an ein Hauptgegner der linken Protestierenden auf den Straßen der Bundesrepublik. Wir haben darüber in den ersten Folgen schon gesprochen. Bild und Welt nennen die studentischen Demonstrierenden gegen den Vietnamkrieg oder gegen den Schah-Besuch in Berlin damals Rote Garde, Krawallmacher, ultraradikale Rowdies. Die Studierenden sehen das als Hetzkampagnen und machen die Zeitungen mitverantwortlich für zum Beispiel den Tod von Benno Ohnesorg und das Attentat auf Rudi Dutschke. Nach diesem Attentat ziehen mehrere hundert Studierende vor die Konzernzentrale und die Druckereien von Springer und greifen sie an.
Da haben die Fahrzeuge gebrannt, da wurde verhindert, dass die Zeitungen morgens ausgeliefert worden sind. Das hat natürlich jemand wie Springer oder alle, die ja gearbeitet haben, auch sehr persönlich genommen. Also es war auf einmal eine sehr konfrontative, teilweise bis ins persönlich gehende Auseinandersetzung, die teilweise militant geführt worden ist. Und da war es natürlich schon klar, wo die Auseinandersetzung hingeht. Und für ein Medium wie Bild oder auch Welt war das Ganze so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy. Ja, wir haben doch 67 schon gesagt, das sind doch eigentlich alles Terroristen. Bisschen schwierig, wenn es dann wirklich Leute gibt, die die Waffe in die Hand nehmen. Wie kann man das noch steigern? Schwierig, dann wurde auf einmal von Killer, Krieg und so weiter gesprochen. Also da kommt dann auf einmal die Kriegsmetapher rein. Weil wenn du die Studierendenproteste 67, 68 schon terroristisch genannt hast, dann hast du irgendwie ein Problem.
Zum Beispiel titelt die Bild am 17. Mai 72: Welle der Gewalt wird schlimmer. Und weiter: Bombenalarm. Justiz lahmgelegt, Bader-Meinhof. Also eine Mutmaßung, die aber nun schwarz auf weiß steht und dem Leser suggerieren soll, die sind krass, die sind gefährlich.
Das zieht sich fort, also gerade in der Bild-Zeitung. Was möglich ist, ist, man darf das ja wohl mal als Frage formulieren. In dem Moment nehmen das vielleicht aber dann Politiker auf. Ich sage jetzt mal Politiker, weil Politikerinnen waren da einfach nicht im Diskurs. Nehmen das auf, dadurch wird es dann irgendwie so ein bisschen offizieller und so weiter und so fort. Also es geht hin bis dazu, dass dann Mitte der 70er die Bild titelt, hat die Bande jetzt Giftgas? Weil aus irgendeinem Bundeswehrdepot Senfgas verschwunden. Sie fragt nicht, warum hat die Bundeswehr eigentlich noch Senfgas einlagern, sondern da ist was verschwunden und dann zählen wir mal eins zu eins zusammen, verschwunden, es gibt Terroristen, also sind dies vielleicht. Die weiteren Meldungen verschwinden immer weiter nach hinten in der Zeitung. Bis irgendwo eine ganz kleine Meldung ist, da hat sich wohl jemand verzählt, es ist ganz verschwunden. Aber diese Schlagzeile ist natürlich in der Welt gewesen. Und je mehr man sowas dann auch in die Welt setzt, desto mehr prägt das auch ein Denken und Diskurse. Es bleibt immer was hängen.
Die Gewalt von Worten kann manchmal schlimmer sein als die von Ohrfeigen und Pistolen. Das sagt Heinrich Böll 74 in einem Interview.
Da kommen wir dann zu dieser Frage der Moral Panic, der moralischen Panik. Es muss immer so eine Entgrenzung stattfinden. Und dann haben wir so eine Art Erregungsspirale. Ich will jetzt nicht das Wort Hysterie nehmen, obwohl natürlich für diese Zeit sehr viel von Hysterie die Rede war, aber ich nenne es mal eine Erregungsspirale. Es wird immer alles schlimmer. Und eigentlich sind die Leute aus der RAF nur die Spitze des Eisbergs. Eigentlich sind wir schon lange unterwandert von einer großen Gruppe linksradikaler Menschen, die an den Schalthebeln sitzen.
Das ist eigentlich ein Argument, das konservative Presse und Politiker schon bei den früheren Studentenprotesten der 60er Jahre in Dauerschleife wiederholen. Die sind alle von der DDR und den Kommunisten unterwandert und wollen die BRD zerstören. Die Bild-Zeitung ging damals allen voran und machte das auch jetzt. Sie gibt sich in der Geschichte die Rolle des großen Aufklärers. Wir zeigen euch, also den Leserinnen und Lesern, die Wahrheit. Wir enttarnen das ganze Gespinst.
Und da sind wir auch ganz klassisch in so einer Verschwörungserzählung und auch in so einer Verschwörungspraxis, wo es ja ganz viel darum geht, wir sind die, die das Wissen haben, diese Menschen zu enttarnen, die eigentlich wirklich dahinter stecken. Und da geht es dann auch in die Verschwörungserzählung, ne? Dass es natürlich immer eine Wahrheit hinter der Wahrheit gibt. Es gibt immer Menschen im Verborgenen, die die Dinge lenken und so weiter und so fort. Und das sind dann irgendwann auch die sogenannten Sympathisanten der RAF, die am Ende natürlich das viel größere Problem darstellen, weil das sind viel mehr. Sie sind nicht sichtbar.
Sympathisant, das ist ein Triggerwort der 70er Jahre. Gemeint sind damit im Sprech des damaligen konservativen Lagers und auch der Behörden die Menschen, die sicherlich nicht selbst zur Waffe greifen oder in den Untergrund gehen würden, die aber grundsätzlich linke und radikale Ansichten teilen und damit sozusagen das Milieu bilden, in dem die Terroristen agieren können. Horst Herold und sein BKA übrigens stellen in ihren Veröffentlichungen das sogenannte Sympathisantenumfeld immer wesentlich größer und stärker dar, als es in Wirklichkeit ist. Wenn Böll dann in seinem Essay »Will Ulrike Gnade oder freies Geleit« von einer Auseinandersetzung 6 gegen 60 Millionen spricht, reagiert er damit auf die absichtliche Übertreibung der Gefahr durch Staat und konservative Medien.
Also Sympathisant, es ist ja für uns in der deutschen Sprache ein bisschen merkwürdig, dass man eigentlich denkt, das ist doch ein positiv besetzter Begriff, sollte er eigentlich sein, ist er aber ja schon lange nicht mehr. Und er taucht tatsächlich das erste Mal im Duden überhaupt erst 1970 auf. Vorher war das eigentlich kein gängiger Begriff. Da ist er eigentlich noch relativ positiv besetzt. Da geht es halt darum, das sind Personen, die bringen an der Sache gegenüber Sympathien auf. Schon 2 Jahre später ändert sich das. Da sieht es im Duden ganz anders auf. Da geht es dann darum, jemand, der einer radikalen Sache gegenüber Unterstützung aufbringt oder so ähnlich formuliert. Also da ist schon ganz klar, da geht es um Unterstützung von irgendwas, was möglicherweise illegal ist. Da sehen wir, da ist was passiert in 2 Jahren. Und in genau die Zeit fällt eben auch die Einmischung von Heinrich Böll, der im Januar 1972 im Spiegel diese berühmte Kolumne schreibt, will Ulrike Gnade oder freies Geleit?
Beim Bericht, auf den sich Böll bezieht, geht es um einen Banküberfall in Kaiserslautern. Die Bild-Zeitung stellt die Gruppe um Ulrike Meinhof schnell unter Verdacht mit eher dünnen Indizien wie einem roten Alfa Romeo oder der, Anführungszeichen, brutalen Art des Überfalls. Ganz anders klingt dagegen der Chef der Kripo vor Ort, so Böll. Er sage offen, konkrete Anhaltspunkte gebe es nicht, aber man ermittle natürlich in diese Richtung. In dem Essay »Will Ulrike Gnade oder freies Geleit«, der am 1. Januar 1972 im Spiegel erscheint, rechnet Böll mit den Vorverurteilungen der Bild-Zeitung ab. Er schreibt, Zitat, »Wo die Polizeibehörden ermitteln, vermuten, kombinieren, ist Bild schon bedeutend weiter, Bild weiß.« Dicke Überschrift auf der Titelseite der, in Klammern, Kölner Ausgabe von 23.12.71, Bader-Meinhof-Bande mordet weiter. Zitat Ende.
Und Heinrich Böll ist eigentlich sehr empört, erbost, moralisch aufgebracht. Das liest man auch in jeder Zeile dieser Kolumne, wo man heute auch sagen wird, oh Mensch, da hättest du auch wirklich mal ein bisschen aufpassen müssen. Da sind die Pferde mit dir ein bisschen durchgegangen. Das ist vor allem moralische Empörung. Und zwar richtet er sich eigentlich gegen die Vorverurteilung, dass jetzt die RAF gerade mal nach ungefähr einem Jahr ihres Bestehens, ein bisschen länger, als schon Mörderbande tituliert wird und so weiter.
Heinrich Bölls Texte sind schon seit den 50er Jahren immer wieder eine Art Zeitdiagnose. Sind keine akademischen Analysen, sondern eher literarische Auseinandersetzungen mit den gesellschaftlichen Problemen der Zeit. Oft geht es darum, Machtverhältnisse sichtbar zu machen und zu hinterfragen. Auch in seinem berühmten Essay ist das spürbar. Er rechtfertigt keinen Terror, sondern versucht darzulegen, was Vorverurteilungen anrichten können.
Es bleibt immer was hängen, also von jeder Verdächtigung. Das ist das, was Böll ankreidet. Also da gab es einen Banküberfall, es wurde ein Polizist erschossen, die Frage. Und Bild natürlich gleich, oh, das waren die Terroristen und so weiter. Er sagt, das kann ja wohl nicht sein, so eine Verdächtigung. Wir müssen da einen Ausweg finden. Er hat ja dieses berühmte Wort geprägt, das sind doch 6 gegen 60 Millionen, also 6 Leute im Untergrund gegen 60 Millionen Deutsche damals.
Es bleibt immer was hängen, sagt Hanno Balz. Und man muss dazu sagen, genau das ist es ja, was die Bild und andere beabsichtigen. Einen Spalt in die Gesellschaft zu treiben, also zwischen normale Bürger auf der einen Seite und das linke und mutmaßlich radikale Milieu auf der anderen. Ob die erhobenen Anschuldigungen sich am Ende als richtig oder falsch erweisen, ist am Ende egal. Denn erstens werden Gegendarstellungen immer kleiner und an weniger prominenter Stelle gedruckt als reißerische Falschbehauptungen. Und zweitens bleibt eben immer was hängen, wenn man ununterbrochen alles als gefährlich und terroristisch bezeichnet. So produziert man Empörung und Spaltung. Das ist eine Arbeitsweise, die wir in perfektionierter Form heute von Trollen auf Social Media und sogenannten alternativen Medien kennen.
Ja, und heute nennt man das Flooding the Zone with Shit. Aber zurück zu Böll, der schreibt, Zitat, kein Zweifel, Ulrike Meinhof lebt im Kriegszustand mit dieser Gesellschaft. Jedermann konnte ihre Leitartikel lesen. Jedermann kann das Manifest lesen, das nach dem Untertauchen der Gruppe geschrieben ist. Es ist inzwischen ein Krieg von 6 gegen 60 Millionen. Ein sinnloser Krieg, nicht nur nach meiner Meinung, nicht nur generell, auch im Sinne des publizierten Konzepts.
Also das sieht Böll, glaube ich, dass er denkt, es ist doch noch ein Weg raus. Wir sind doch noch nicht in dieser vollen Eskalation. Und hat natürlich auch, und auch das, da ist natürlich bei auf Seiten der Justiz, der Polizei und auch der Politik, da sind die Warnleuchten angegangen, als er gesagt hat, naja, man kann aber auch verstehen, dass sie Angst hat, in bester deutscher Tradition auf der Flucht erschossen zu werden. Wow. Ist natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen, weil wenn man später sieht, wie geschossen wurde und so weiter, aber das ist natürlich ein direkter Vorwurf, ihr macht das im Grunde wie die Nazis, die dann immer gesagt haben, Gestapo hat halt gesagt, auf der Flucht erschossen, tschüss. Das sind alles diese Analogien, die er zieht. Und dass er sich damit keine Freunde macht, war ganz klar.
Und dafür, für was er die Bild-Zeitung hält, findet Böll in dem Essay sehr klare Worte. Zitat, die Überschrift Bader-Meinhof-Gruppe mordet weiter ist eine Aufforderung zur Lynchjustiz. Millionen, für die Bild die einzige Informationsquelle ist, werden auf diese Weise mit verfälschten Informationen versorgt.
Allerdings war das damals auch üblich, dass er dann ja... Axel Springer, Springer-Verlag, hat er dann ja gesagt, das ist nicht nur protofaschistisch, das ist... faschistisch, das ist der reine Faschismus, faschistischer Dreck, Lüge, Verleumdung. Also da kann man sich richtig vorstellen, wie es in ihm gekocht hat, als er das geschrieben hat. Die Faschismuskeule war damals aber allgegenwärtig. Also jede Seite hat sich ganz schnell Nazi oder Faschist genannt, ob das jetzt die Linken waren oder die Rechten. Das war schon sehr eskaliert, sagen wir es mal so, diese Zuschreiben. So, und das schreibt er da im Spiegel und sagt dann auch noch mal, dass man doch vielleicht einen Ausweg finden müsste, indem man Ulrike, also Meinhof, freies Geleit anbietet oder zumindest eine Möglichkeit, da rauszukommen aus der Nummer, weil er immer noch so ein bisschen denkt, Mensch, irgendwie ist sie doch da reingerutscht. Kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Ich kenne die doch. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen naiv.
Mit dem Essay gibt Böll letztlich also Wasser auf die Mühlen, statt zu einer Beruhigung beizutragen. Und die Reaktionen bleiben natürlich nicht aus.
Naja, und was die Bild-Zeitung gedacht hat, das kann man sich denken. Die haben natürlich dann angefangen zurückzuschießen. Also das war, also da wurde mit dem gleichen Kaliber zurückgeschossen. Es gab dann später die Titel, die Bölls sind gefährlicher als die Bader-Meinhofs. Das war in der Quick, aber Welt und Bild haben genauso dann zurückgeschossen, haben alle gesagt, ihr seid eigentlich die Wahren, ihr seid die, die den Bader dazu bringen, abzudrücken. Ne? Andreas Bader aus Sacharow. Ihr seid die, die die Terroristen vor euch hertreibt, die sie motivieren quasi. Ne? Das heißt, dann ist ganz schnell der Diskurs so, dass es eigentlich klar ist, diese Sympathisanten, die Bölls, also das ist dann auch so ein Begriff, die Bölls sind eigentlich das wahre Problem. Wenn es die nicht gäbe, hätten wir auch kein Terrorismusproblem.
Der schwer fassbare und irgendwie schwammige Begriff Sympathisant bleibt der gesellschaftlichen Debatte der Bundesrepublik über viele Jahre als politische Vokabel erhalten. Sympathisanten können eigentlich alle sein und jeder kann jeden verdächtigen, ein Sympathisant zu sein.
Ja, da gibt es ja auch so einen Song von Marius Müller-Westernhagen, der das ganz gut darstellt. Und zwar das Lied »Grüß mir die Genossen« von 78. Da kriegt ja der ich erzähle in einem Lied frühmorgens ungebetenen Besuch von der Polizei.
Und die Polizei holt ihn aus dem Bett mit der Ansage: Los, stellen Sie sich an die Wand. Man hat sie erkannt. Ein Nachbar rief uns an. Sie sind ein Sympathisant.
Also das ist ja auch dann die Frage, und wir sehen den Diskurs sich zu verschieben. Das ist erst so, naja, Sympathisanten, und dann werden die immer zu Helfershelfern. Also nicht tatsächlich Helfer, sondern Helfershelfer. Das ist ja auch ein merkwürdiges Konstrukt. Das ist doch mal eine Ebene weiter weg. Und ich würde sagen, was da stattfindet, ist so ein bisschen dieses Prinzip Kontaktschuld. Du hast Kontakt zu Leuten, die Kontakt zu der RAF haben, deshalb bist du mitschuldig. Und implizit ist da natürlich auch der Aufruf zur Denunziation. Man könnte jetzt auch sagen, zur Meldung. Denunziation ist natürlich auch schon wieder ein böses Wort, gerade vor der deutschen Geschichte. Aber dass natürlich die erste Bürgerpflicht wäre, wenn man irgendwas weiß, dann geht man zur Polizei und sagt so, ich weiß jetzt, wo die sind. Und sich alleine dem schon verweigern, das ist natürlich absolut unvorstellbar für die Behörden. Ne?
Hanno Balz spricht hier von Kontaktschuld, die einen Menschen zum Sympathisanten machen kann. Und Kontaktschuld, das ist im Grunde die einzige Verfehlung von Heinrich Bölls Protagonistin Katharina Blum. Katharina ist 27 Jahre alt, arbeitet als Wirtschafterin in Köln, ist gläubige Katholikin und hat einen so moralischen Lebenswandel, dass sie von ihren Freundinnen scherzhaft die Nonne genannt wird. Und dann verliebt sie sich bei einer Karnevalsfeier in den unter Raub- und Terrorismusverdacht stehenden Ludwig Götten. Sie verbringt eine Nacht mit ihm und am nächsten Morgen wird ihre Wohnung von der Polizei gestürmt. Da ist Götten allerdings schon verschwunden.
Die Geschichte von ihm, Katharina Blum, ist ja in einer Serie zuerst im Spiegel veröffentlicht worden. Eine Fortsetzungsgeschichte, also mehr Publizität kann man nicht haben. Also Spiegel war damals auch das absolute Leitmedium. Galt natürlich auch sehr als linksliberal, mehr als heute noch. Aber was für eine Publicity hat man da, ne? Wenn das quasi der Fortsetzungsroman im Spiegel ist, und der Spiegel hat für gewöhnlich keine Fortsetzungsromane gedruckt, wissen wir auch. Das war schon ein ganz schöner Publicity-Stunt, könnte man sagen. Und das ging gleichzeitig, begann der Stammheimer Prozess. Ne? Ich glaube auch April 1975. So, das heißt, da ist sowieso wieder dieses ganze Thema RAF ist auf einmal wieder total zentral.
Die Polizei kann Katharina Blum keinerlei Kenntnis oder gar Verbindung zu den Straftaten nachweisen, wegen denen ihr One-Night-Stand Ludwig Götten gesucht wird. Das hindert den Reporter einer großen Boulevardzeitung, die im Roman einfach nur die Zeitung heißt, aber nicht daran, Katharina in bösen Schlagzeilen zu verdächtigen, in ihrem Privatleben herumzuwühlen, Tatsachen zu verdrehen, Interviewaussagen zu entstellen und eine zerstörerische Rufmordkampagne gegen sie zu betreiben. Am Ende ist Katharina so verzweifelt, dass sie den Journalisten erschießt. Der Roman trägt dann auch den Untertitel »Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann«. Heinrich Böll schreibt ihn gewissermaßen als Reaktion auf die Rufmordkampagne von Bild und anderen Zeitungen, der er selbst nach seinem Ulrike Meinhof-Artikel im Spiegel ausgesetzt ist.
Übrigens schickt ja Böll gleich vorweg, Zitat, Personen und Handlungen dieser Erzählung sind frei erfunden. Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bild-Zeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich.
Nach seinem Meinhof-Artikel und der zugegeben ja auch nicht ganz sanften und fairen Kritik an der Springer-Presse stempelt ihn diese in einer Vielzahl von diffamierenden Artikeln zum Prototypen des gefährlichen Sympathisanten. Bild vergleicht ihn mit Josef Goebbels und mit dem DDR-Propagandisten Karl Eduard von Schnitzler. Und der Gipfel ist dann vielleicht der Vorwurf, Heinrich Böll sei der geistige Vater des Terrors. Das ist kein Shitstorm, der nach ein paar Tagen vorbei ist, sondern eine immer weiter getriebene Medienkampagne, die Böll stark mitnimmt. Sein Roman ist dann eine Art Befreiungs- und Rehabilitierungsversuch, aber wiederum auch ein heftiger Gegenangriff auf Bild und Springer.
Und kommt dann halt mit dieser Geschichte der Katharina Blum, die wiederum auch eigentlich eine sehr, eigentlich recht unpolitische Geschichte ist. Es geht viel um Moral. Und es geht natürlich viel um eine politisch ganz unbescholtene Person, die da reingerät, wurde ihm auch vorgeworfen, warum hast du denn nicht irgendwie das zum Thema gemacht, dass es Linke trifft? Und jetzt nicht irgendwie eine, die da so reingerät, sondern Also er war wieder zwischen den Fronten irgendwie so ein bisschen. Ne?
Die verlorene Ehre der Katharina Blum schlägt 74 ein wie eine Bombe. Der Roman wird zum Bestseller und spaltet die Öffentlichkeit. Und für viele ist es also eine schonungslose Abrechnung mit der Boulevardpresse, ein Aufschrei gegen Rufmord und Sensationsjournalismus. Andere wiederum werfen Böll vor, er würde Gewalt und Terrorismus verharmlosen. Also die Debatte ist wirklich heftig.
Und da sehen wir nochmal, dass in der Zeit, die Zeit so aufgeladen war, dass es eben nicht nur eine Auseinandersetzung in den Medien, in der Presse war, ne? Also Leserbrief hier, Artikel da, Reaktion da, sondern das hatte wirklich politische und auch Verfolgungsmaßnahmen zur Folge, weil ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat das Ferienhaus von Heinrich Böll durchsucht, weil auf einmal ging es dann so weit, dass eben aus diesem Diskurs heraus gedacht wurde, ja, der ist doch jetzt nicht nur Sympathisant, da müssen wir doch mal gucken, ob der nicht vielleicht auch Leute versteckt hat. Also er hat es da wirklich am eigenen Leib zu spüren gekriegt.
Ja, Günter Grass schreibt noch 1985 nach einem letzten Besuch bei seinem damals im Sterben liegenden Kollegen Heinrich Böll. Dieser sei weniger von seinen physischen Krankheiten gezeichnet als von den, Zitat, bösartigen Verletzungen in den Zeitungen des Springer-Konzerns. Vom Unflat der Schlagzeilen, dem Vernichtungswillen einer Horde von Berufszynikern, die sich Journalisten nannten. Der Roman über Katharina Blum wird zu Heinrich Bölls Bestseller. Er verkauft sich weltweit über 2,5 Millionen Mal und auch die Verfilmung des Stoffes, die am 10. Oktober 1975 in die Kinos kommt, wird ein Kassenschlager.
Also es haben ja wahnsinnig viele Leute sich diesen Film dann angeguckt im Kino. Also es ist eigentlich so ein, ja, würde man sagen, so ein schönes Fernsehspiel, wie man es kennt irgendwie, ne, aus der Zeit. Und hat aber auch den Nerv getroffen, ne, vor allem. Ja, weil er da auch, also mehr Unschuld als die Katharina Blum kann man da auch nicht darstellen. Das ist auch so ein bisschen, könnte man sagen, ja, vielleicht ein bisschen billig, ne, zu sagen, das ist auch für die unschuldigste Person, die wir uns vorstellen können und die gerät da rein, das ist ja auch wirklich schlimm. Ja, also kann man dann so wirklich moralisch auch ein bisschen empört sein und mitfiebern. Das hat der Böll dann schon sehr geschickt gemacht und vor allem auch Schlöndorff und von Trotter, weil die das natürlich noch mal ein bisschen umgeändert haben, haben gesagt, so, wir machen jetzt einen eher konventionellen Erzählstoff drauf, weil wir wollen ein Statement machen. Wir wollen, dass es viele Leute sehen, dass wir vielleicht Leute so ein bisschen auf so eine kritische Seite ziehen. Und das hat, glaube ich, schon auch funktioniert irgendwo, ne?
Ja, Margarete von Trotter und Volker Schlöndorff kennt vielleicht der ein oder andere heute noch als große Autorenfilme des deutschen Kinos. Damals sind die beiden privat ein Paar und arbeiten auch als Drehbuchschreiber und Regisseure zusammen. Zum Kinoerfolg von Die verlorene Ehre der Katharina Blum trägt aber sicher nicht nur das gute Drehbuch bei, sondern auch die Besetzung mit zum Teil bis heute berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern. Angela Winkler spielt die Katharina, Jürgen Prochnow, bekannt aus Das Boot, ihren Geliebten Ludwig Götte, Mario Adorf, einen Polizeikommissar, Hannelore Hoger, eine Freundin von Katharina Blum.
Und wir können uns vorstellen, dass als der Film in die Kinos kommt und er startet erst mit relativ wenig Kopien und dann auf einmal explodiert das, weil alle das sehen wollen, natürlich flippt die Bild wieder aus, das ist klar. Also sie haben dann, nachdem der Film in die Kinos kommt, große Bildschlagzeile, die verlorene Wahrheit des Heinrich Böll. Und da sagen sie, es ist Mode geworden, die RAF nicht als Bande, sondern als Gruppe zu bezeichnen. Und seit Bader-Meinhof angefangen hat zu schießen, zu rauben, zu morden, wurde Bild verhöhnt, beschimpft, mit Dreck beworfen. Und ist klar, wer war der Anführer? Dann schreiben sie, Zitat, Leithammel der Modebewussten war Heinrich Böll, der Dichter. Ist auch interessant, wie man Dichter als so ein sehr abwertende Zuschreibung benutzen kann. Mit Steuergeldern wird zurzeit ein Buch von ihm verfilmt. Eine Politschnulze, in der die Terroristen offen bemitleidet werden und die Bild-Zeitung versteckt verleumdet wird. Ich finde da Bild tatsächlich Unrecht, weil so richtig versteckt kann man das nicht nennen, dass sie verleumdet wird. Also sie heißt ja dann die Zeitung in dem Film, aber es ist ganz klar, auch natürlich überspitzt die Methoden, aber da geht es halt natürlich in erster Linie auch drum, mit welchen Mitteln die Boulevardmedien da jetzt eine Story draus machen wollen und diese arme Frau in die Ecke treiben, sie eigentlich auch sexuellem Missbrauch ausgesetzt wird und so weiter und so fort. Ja, das ist dann so. Und das hat Bild natürlich gesehen, wer da gemeint ist.
Für Heinrich Böll hat die Empörung beruflich kaum Konsequenzen. Er war ja kein Staatsbeamter, dem man einfach Vorschriften hätte machen können.
Anders sah das aus bei Lehrern, Lehrerinnen, Hochschullehrern, Hochschullehrerinnen. Und da hat es tatsächlich eingetroffen. Peter Brückner, der sich selber als Marxist bezeichnet hat, Hannover gelehrt hat, Sozialpsychologie war das, glaube ich, der ist am Ende des Dienstes enthoben worden, weil er auch nicht klein beigegeben hat. Es wurde vom Hannoveraner Wirtschaftsminister Pestel wurde eine Treueerklärung abgeschickt an alle an niedersächsischen Hochschulen lehrenden Menschen, die sie unterzeichnen mussten, dass sie ohne Einschränkung hinter dem Staat stehen und so weiter und so weiter. Also eine Loyalitätserklärung. Und Brückner war der Einzige, der sich geweigert hat. Alle anderen, die sich vielleicht auch als Marxisten bezeichnet haben, haben eher klein beigegeben und gesagt, oh nee, also meine Professur will ich jetzt dann doch nicht verlieren. Brückner hat das nicht gemacht und er ist dann tatsächlich geschasst worden. Da gab es riesige Solidaritätsdemonstrationen und so weiter.
Zur gleichen Zeit liefen auch die sogenannten Berufsverbote an. Willy Brandt hat sie damals mit angeschoben und nannte sie Jahre später selbst seinen größten politischen Fehler. Was das konkret bedeutete, war, dass Hunderttausende, vor allem Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen, auf verfassungstreu überprüft wurden. Einige wurden nicht eingestellt und verloren so jede Chance auf eine Beamtenlaufbahn. Damals war das noch ein sehr verbreiteter Job.
Und damals gab es ja auch noch Postbeamte. Und wenn du bei der Deutschen Bahn gearbeitet hast, warst du Beamter und so weiter. Es gab ja noch sehr viele Beamtenjobs. Da hat der Staat natürlich einen ganz anderen Zugriff. Da haben wir natürlich viele, viele Geschichten über Berufsverbote und so weiter. Da sind dann die Schriftstellenden, wie Luise Rinser war natürlich auch im Fokus, vor allem auch Erich Fried. Der hat ja, ich glaube, 77 dieses recht bekannte Gedicht damals geschrieben, die Anfrage, in der es hieß, wie viele tausend Juden musste ein Nazi umbringen, um zu so vielen Jahren Haft verurteilt zu werden wie Ulrike Meinhof? Also en point. Da gab es natürlich auch einen Skandal. Man konnte ihm nichts anhaben, aber ein gewisser Bernd Neumann, der viele Jahre später Kulturstaatsrat der Bundesregierung wurde, hat Ende der 70er, als er noch CDU-Vorsitzender in Bremen war, im Parlament öffentlich gesagt, also Gedichte wie solch von Erich Fried möchte er doch eigentlich verbrannt sehen.
Kommen wir nochmal zurück auf die verlorene Ehre der Katharina Blum. Das Buch ist bis heute in einigen Bundesländern Schullektüre und generell beliebt, gerade bei jüngeren Leserinnen und Lesern. Was einerseits an der sympathischen Katharina liegen mag, mit der man sich gut identifizieren kann, und aber auch daran, dass der Roman, obwohl er in den 70er Jahren spielt, eigentlich zeitlos die Frage nach der Verantwortung von Medien und von Medienschaffenden für die Folgen ihrer Veröffentlichungen aufwirft. Heutzutage haben wir es ja mit einem riesigen medialen Angebot zu tun, viel größer als zu Bölls Zeiten. Und eigentlich ist jeder, der auf Social Media unterwegs ist oder als Content Creator oder selbst im Klassenchat bei WhatsApp ein Medienschaffender mit entsprechender Verantwortung.
Und auch auf der großen gesellschaftlichen Bühne haben wir im Frühjahr 2025 erlebt, wie aktuell das Thema eben heute auch noch ist. Also nämlich bei der Kampagne unter anderem rechter Medien gegen Frauke Brosius-Gersdorf. Die sollte eigentlich von SPD und CDU ins Amt einer Verfassungsrichterin gewählt werden. Im Vorfeld haben dann aber die Medien wie Julian Reichels rechtes Medienportal News, aber auch die FAZ und die Welt stunk gemacht gegen sie. Brosius-Gersdorf sei für die Abtreibung, also quasi bis zur letzten Woche, eine Linksradikale und nicht für das Amt geeignet.
Frauke Brosius-Gersdorf ist aufgrund der medialen Beeinflussung dann von vielen CDU-Abgeordneten nicht gewählt worden. Sie hat massenhaft Beleidigungen und Drohungen erhalten und der Druck auf sie und ihre Familie wurde so stark, dass sie ihre Kandidatur zurückgegeben hat. Dass Politiker wie die CDU-Abgeordneten bei dieser Abstimmung über Brosius-Gersdorf sich von medial erzeugten Stimmungen leiten lassen, darin sieht Medienhistoriker Hanno Balz ein Problem.
Das ist natürlich so, wir haben eine freie Medienöffentlichkeit, wir haben eine parlamentarische Demokratie, wir haben Leute in den Ämtern, in den höchsten Ämtern, die gewählt wurden und gerne gewählt werden möchten. Ich glaube aber, dass dieses Schielen auf die öffentliche Meinung ist noch sehr viel stärker ausgeprägt also extrem will ich es jetzt nicht nennen, aber sehr viel stärker ausgeprägt, als es in den 70ern waren, wo nicht sofort drauf geschielt wurde, oh, was schreibt die Presse über mich, verlieren wir Wählerstimmen und so weiter und so fort. Das ist natürlich heute ganz stark. Also da, finde ich, ist eigentlich auch was in Gang gesetzt worden, was, wo man eigentlich mal wieder ein paar Schritte zurückgehen könnte, zu sagen, ja, das muss eine Demokratie auch aushalten können. Das muss vielleicht dann auch eine Partei aushalten können oder bestimmte Vertreter einer Parteivertreterin, zu sagen, ja gut, dann ist jetzt mal eben Bad Press, aber wir dürfen nicht gleich sagen, oh, wir müssen zurückrudern, wir müssen dies machen, das könnte uns ja Wählerinnenstimmen kosten.
Der Fairness halber muss aber gesagt werden, dass das Verhältnis zwischen Medien, Öffentlichkeit und Politik und Behörden immer auch ein Wechselspiel ist. So wie Medien öffentliche Meinungen beeinflussen, nutzen umgekehrt Politiker und Behörden ihre Kontakte zu den Medien auch, um Dinge zu lancieren und die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Also der damalige, ich glaube, Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz und auch vom BKA ähnliche Töne, hat gesagt, was wir tun, ist eine offensive Information der Öffentlichkeit. Die haben auch gestreut, haben gesagt, es könnte ja möglich sein, dass dies und jenes. Das haben dann die Medien kolportiert. So rum funktioniert es ja auch. Also es ist jetzt nicht nur eine Einbahnstraße, dass die vierte Gewalt Stichwortgeber ist und die anderen tanzen, sondern andersrum ja auch. Wenn das BKA sagt, oh, es kann übrigens sein, dass jetzt bei der Weltmeisterschaft, wir passen sehr auf, wir sind sehr vorgewarnt, weil es kann ja sein, dass zum Beispiel die RAF das Hamburger Volksparkstadion mit Luft-Boden-Raketen angreifen will. Wie kommen die denn darauf? Aber dann ist das in der Welt. Das passiert ja auch in diese Richtung. Da muss man aufpassen. Wenn wir eine starke Demokratie haben, mit Leuten, die sowas abwägen können, sollte das kein Problem sein. Aber es ist natürlich heute mit so einer sehr zerfaserten Medienlandschaft und Wirklichkeit sehr viel schwieriger, weil wir sehen ja, dass sehr viele Leute auch gar nicht so richtig ausmachen können, was ist jetzt eigentlich Qualitätsmedium, wo sind Informationen, die sind verlässlich oder nicht. Aber es soll jetzt auch nicht so zu pessimistisch enden, weil auf der anderen Seite glaube ich schon teilweise, dass auf der anderen Seite heute die Menschen nicht mehr unbedingt alles schlucken, was in den Massenmedien so vorgeht. Ich glaube, es gibt schon eine gereiftere Medienkompetenz im Großen und Ganzen. Nicht bei allen Leuten, aber in den 70ern wurde einfach alles geglaubt, was in der Zeitung stand und so weiter und so fort. Das wurde nicht in Frage gestellt, ne? Außer man war jetzt dezidiert eine linke Person oder sowas. Also ganz pessimistisch will ich es jetzt auch nicht ausklingen lassen.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge über Medien, Öffentlichkeit und Heinrich Bölls Abrechnung mit der Boulevardpresse angelangt. In der nächsten Folge schauen wir über die Grenzen hinaus, auf die OPEC-Geiselnahme in Wien. Ein Anschlag, der weltweit Schlagzeilen machte und bei dem auch deutsche Terroristen eine zentrale Rolle spielten. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war die RAF in Hessen, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, produziert von Duschka Roth und Lorenz Hoffmann.